nicht vergeblich. So hatte ich das Thema euch voran genannt. Und siehe da, es ist aktueller wie sonst noch. Vielleicht kennt ihr das auch im Laufe des Lebens. Lernt mir ja manche Christen kennen auch. Und ich habe das mehr als einmal erfahren, dass manche wieder weggingen, nicht nur von der Gemeinde, sondern auch vom Glauben. Und da ist mein großes Anliegen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Eine Geschichte, die Gordon MacDonald in seinem Buch Getrieben oder Berufen berichtet, hat mich in den letzten Jahren oft ermutigt. Der Titel heißt Der bessere Unterlag. MacDonald erzählt von einem Staffellauf aus seiner Schulzeit. Ihm wurde eine Bahn neben seinem stärksten Gegner zugeteilt. Er hatte bisher bei allen 100-Meter-Läufen gewonnen und jetzt fragt er sich, und jetzt zitiere er, würde er mich auch jetzt schlagen können, wenn die Strecke 300 Meter länger war? Offensichtlich glaubte er das. Denn als er mir noch vor dem Start die Hand drückte, sagte er mit durchdringendem Blick, MacDonald, der Beste soll gewinnen. Ich werde am Ziel auf dich warten. Der Startschuss ertönte und der andere schoss an mir vorbei. In uns Übrigen schien nur noch der Wettkampf um die Plätze 2 bis 8 zu bleiben. In den ersten 50 Metern begann ich mich geistig darauf einzustellen, nur Zweiter zu werden, in der Hoffnung, das wenigstens zu schaffen. Und so wäre ein kürzeres Rennen tatsächlich verlaufen. Irgendwo um die 300-Meter-Grenze herum änderten sich die Dinge jedoch. Der andere, der so weit vorne lag, wurde plötzlich langsamer. Eine Sekunde später erreichte ich meine Höchstleistung und während ich ihn überholte, konnte ich ihn schwer atmen hören. Er bewegte sich eigentlich kaum noch. Die Luft war ihm ausgegangen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in welcher Position er das Ziel erreichte. Aber ich weiß noch genau, dass ich dort auf ihn wartete und mich dabei schwer zusammennehmen musste, um keine Schadenfreude zu zeigen. Wie verständlich. An diesem Tag hatte ich eine wertvolle Lektion auf Kosten dieses Jungen von der anderen Schule gelernt. Ungewollt hatte er mir beigebracht, dass selbst Männer und Frauen, die mit Begabung und Energie gesegnet sind, erstmal die ganze Strecke rennen müssen, bevor sie sich Sieger nennen können. Nach der ersten Kurve vorne zu liegen, bedeutet noch gar nichts, wenn man nicht die Kraft und Ausdauer hat, das Tempo bis zum Ziel durchzuhalten. Läuferisches Talent allein reicht nicht aus, wenn man nicht gleichzeitig genügend Ausdauer besitzt. Was für eine bewegende, lehrreiche Geschichte. Vielleicht kennt ihr den Film Ben Hur. Der läuft meistens an Karfreitag irgendwo auf einem Sender. Dort gibt es eine faszinierende Szene. Vor dem Start des berühmten Wagenrennens streichelt Juda ben Hur seinen Schimmel und flüstert ihm ins Ohr, du brauchst nicht nach der ersten Runde gewinnen, bei der letzten musst du gewinnen. Die meisten oder vielleicht alle von euch sind mal gestartet als Leben mit dem Leben mit Christus. Und damit aus einem guten oder vielleicht weniger guten Start ein ausdauernder und wacher Lauf bis zum Ziel wird, sind verschiedene Dinge zu beachten. Etwas vom Wichtigsten will ich euch heute Morgen weitergeben. Und das lesen wir in 1. Korinther 15, 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich. Und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich habe alle mir zur Verfügung stehenden Übersetzungen verglichen. Bis auf eine haben alle nicht vergeblich übersetzt. Warum ist nichts, was wir für den lebendigen Gott tun, vergeblich? Darum. Paulus hat in einem außergewöhnlich langen Kapitel sämtliche Gesichtspunkte der Auferstehung Jesu und seiner Kinder beschrieben. Und in seiner verblüffend logischen Art zeigt er die Folgen auf, wenn Jesus nicht auferstanden wäre und seine Kinder auch nicht auferstehen würden. Sie wären katastrophal. Alles wäre sinnlos, nicht nur der Tod, sondern auch das Leben. Beispielsweise sagt er im Kapitel 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Oder im Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns sofort hier den Saal schließen und nach Hause gehen. Aber es gibt eine Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Das ist eine der geschichtlich am besten bewiesenen Tatsachen. Selbst außerbiblische Geschichtsschreiber erwähnen die Auferstehung Jesu und so weniger begreife ich Theologen, die das ablehnen. Und so gewiss wie Jesus auferstanden ist, so gewiss ist auch die Auferstehung derer, die an Jesus Christus glauben. Und als Ergebnis aller mit der Auferstehung verbundenen Wirklichkeiten schließt Paulus ab mit diesem Darum. Aus der langen Beweisführung der Auferstehung Jesu und seiner Kinder folgt eine praktische Konsequenz. Darum seid fest, unerschütterlich, nehmt zu, gebt nicht auf. Erleben, welche Antworten würden wir bekommen, wenn wir nachher in die Stadt gehen würden und die Menschen nach dem Leben, nach dem Tod fragen würden? Viele würden sagen, fertig, aus, Ende, Lebenskerze ist erloschen. Früher sagte man etwas makaber, 1,80 tief, im Zeitalter der Urnen ist das etwas weniger. Das heißt, keine Auferstehung, kein Erscheinen vor dem lebendigen Gott, keine Rechenschaft für mein Leben, kein Lohn, nichts, einfach nichts. Auch manche Zeitgenossen von Paulus glaubten dies. Aber Paulus sagt dazu unmissverständlich, liebe Leute, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge, so läuft auch nichts. Wer nämlich nach dem Tod ist alles ausglaubt, verliert jeglichen Sinn des Lebens. Warum leben, arbeiten, kämpfen, genießen wir unser Dasein, wenn sowieso alles aus ist, dann sind doch die, die ihr Leben selbst beenden, die Klügsten mit der besten Lebenslogik. Aber sagt Paulus und die Schreiber der Bibel, das ist nicht wahr. Denn wenn es wahr wäre, dann wäre im Leben einfach nichts mehr von Bedeutung. In letzter Konsequenz. Ohne Auferstehung beziehungsweise Wiederkunft Jesu, enden alle im Nichts. Es gäbe zwischen Adolf Hitler und Mutter Teresa keinen Unterschied. Mörder und Vergewaltiger wären absolut auf gleicher Ebene wie beispielsweise Billy Graham, durch dessen Leben Tausende zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und das wäre dann der Gipfel der Ungerechtigkeit. Und da spielt der Schöpfer des Universums nicht mit. Es gibt ein Leben nach diesem irdischen Tod. Und die Entscheidung, wo ich dieses Leben verbringe, fälle ich jetzt in meiner Zeit auf dieser Erde. Darum, ihr lieben Korinther, darum, ihr lieben FEGler in Zürich, seid fest, unerschütterlich und nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Ihr Lieben, es gibt Dinge in meinem Leben, auf die ich nicht besonders stolz bin. Ich verzichte auf Einzelheit. Aber dieser Vers 58 sagt mir, Willi, lass dich nicht durcheinander bringen. Lass dich nicht irritieren. Lass dich nicht von der Multi-Optionsgesellschaft und von all den tausenden Vergnügungen und stimmt's für dich Theorien verunsichern. Bleib fest, unerschütterlich, weil du weißt, nicht vermutest, du weißt. Und wenn du es nicht weißt, dann lade ich dich ein, im Namen des Auferstandenen heute Morgen, dies in einem Gespräch nach dem Gottesdienst zu klären, dass du auch zu dieser Gewissheit gelangst. Liebe Frau, lieber Mann, 15 oder 95 Jahre alt, weißt du es wirklich? Dann lebe danach. Weil ihr wisst, was wisst ihr? Nicht vergeblich, nicht vergeblich. Ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht. Ich habe keine Ahnung, wie geistlich wach, müde oder schlafend du bist. Aber ich brauche diese Ermutigung immer wieder. Gerade dann, wenn ich Gottes Handeln in keinster Weise verstehe, wie der Tod dieses jungen Kollegen am Freitagabend. Ich verstehe das nicht. Ich habe nur Fragen im Moment. Und ich muss doch die Beerdigung halten. Ich habe nur Fragen. Es gibt ein Leben nach dem Leben und ich möchte, ihr Lieben, dass andere in diesem Leben für das Leben nach dem Leben vorbereitet sind. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon intensiver für ihre noch nicht an Jesus glaubenden Familienmitglieder oder Kollegen in der Firma gebetet haben, dass sie sich schon inniger wünschten, sie für das ewige Leben zu retten. Manchmal wird man einfach müde und anderes wird wichtiger. Ihr habt vielleicht früher evangelistische Schriften verteilt. Ihr habt Freunde und Kollegen auf das Leben nach dem Leben angesprochen. Und heute, oh, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Es ist wirklich nicht einfach. Deshalb gilt diese Frage mir genauso. C.S. Lewis schreibt, wenn du in der Geschichte forschst, wirst du herausfinden, dass die Christen, die für die gegenwärtige Welt am meisten taten, genau dieselben sind, die auch am meisten über die Nächste nachdachten. Seit die Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, sind sie in dieser so schrecklich wirkungslos geworden. Die Geschichte und unsere heutige Zeit geben C.S. Lewis recht. Wann habt ihr zum letzten Mal ganz konkret über die Ewigkeit nachgedacht und eure Gegenwart von der Ewigkeit her eingeteilt und eure Kräfte und eure Zeit? Wann habt ihr zum letzten Mal ganz konkret eine Predigt über die Ewigkeit gehört und dass Jesus wiederkommt? Ich habe vor 30 Jahren viel öfters darüber gepredigt. Wir sind in unserer Zeit so gegenwartsbezogen, total gegenwartsbezogen, auch in unseren christlichen Kreisen. Vielleicht ist es bei euch anders. Dann ist es ja gut so. Ich weiß nicht, wie oft dieser Vers 58 mich aus meiner Müdigkeit herausgeholt hat. Nicht vergeblich. Willi, vergiss es nicht, nicht vergeblich. Aber ob erst am Anfang des Lebens und Dienstes für Jesus oder schon über 40 Jahre, wie meine Frau und ich, wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Alter schützt vor Torheit nicht. Kennt ihr das auch? Ich darf das sagen, weil ich bereits in dieser Phase bin. Bin 68 geworden diese Woche. Und ich fange an zu sagen, Willi, pass auf, auch wenn die körperliche Spannkraft nachlässt, dann denk daran, nicht vergeblich. Nicht vergeblich, auch dann, wenn man sich die Zeit der Pensionierung etwas anders vorgestellt hat. Ich habe es euch schon mal gesagt, dass meine Frau so fast 3 Jahre krank ist, kurz nach der Pensionierung. Es geht ihr besser, aber sie ist noch nicht gesund. Aber ihr Lieben, wenn ich in der Ewigkeit bin, wenn ich in der Ewigkeit bin, ist es völlig unbedeutend, wie viele Reisen ich gemacht habe. Und völlig belanglos, wie viele Fest-Events ich besucht habe. Ist mir manchmal ein bisschen traurig aufgestoßen, als mich so die Leute kurz vor der Pensionierung gefragt haben, was für Reisen hast du vor? Wie viele Reisen willst du machen? Schön, aber es gibt Wichtigeres. Es ist sehr entscheidend, ob meine Familie und meine Freunde im Himmel sind und viele andere auf der Welt noch dazu. Und es ist völlig egal, wie viele Weltreisen wir gemacht haben, wie viele Festevents wir besucht haben, wenn sie nicht irgendwo den Himmel zum Ziel hatten. Nehmt zu im Werk des Herrn. Das heißt nicht, wenn ihr mal ein bisschen Lust habt und das nicht Langweiliges zu tun gibt. Übrigens, dieser junge Mann mit 35, der am Freitag gestorben ist, hat ihm gesagt, ich kann im Himmel noch Reisen machen, weiß ich was. Jetzt volles Programm für Jesus und für Menschen zu gewinnen für die Ewigkeit. Sehr entscheidend. Ihr liebe Jüngere und Ältere, Reich Gottes ist keine Freizeitbeschäftigung. Und das Reich Gottes ist immer auch an der Werkbank, im Büro, in der Schule, im Studium, beim Auto reparieren, bei der Arbeit irgendwo, beim Windeln wechseln, beim Kochen oder wo auch immer. Reich Gottes ist auch im Flugzeug, beim Baden, im Meer, in den Ferien, beim Wandern, irgendwo in den Bergen. Das sogenannte christliche Abendland ist ja weithin nicht mehr da. Wir wissen das. Ich muss da keine Beispiele erzählen, wie Gottes Schöpfordnung außer Kraft gesetzt wird. Und der Menschheit, der tausendlang klar war, wer Mann und Frau ist, heute will man uns das Gegenteil, leere Stichwort Gender. Lieben Eltern mit schulpflichtigen Kindern, ich wünsche euch viel, viel Weisheit und Kraft von unserem Herrn zur Erziehung eurer Kinder. Es braucht Mut und immer wieder den Hinweis, nicht vergeblich. Was müssen sich Eltern mit Problemen und Fragen herumschlagen im Kindergarten, schon in der Schule? Ich weiß es aus meinen Söhnen und Schwiegertöchtern, was die für Probleme und Fragen haben. Habt Mut zu den Geboten Gottes. Es ist kurz vor dem Start von Cleveland nach Chicago. Meine Sitznummer finde ich in der letzten Reihe des Flugzeugs. Dort ist es so schmal, dass es links und rechts nur zwei Plätze gibt. Na, denke ich, es gibt bessere Plätze. Aber für eine Stunde und bei Schneefall draußen ist eigentlich egal, wo ich sitze. Auf dem Platz neben mir sitzt eine junge, vielleicht 20-jährige schwarze Amerikanerin. Nach wenigen Worten sind wir im Gespräch. Woher kommen Sie? Was ist das Ziel, der Grund Ihrer Reise? Und es gelingt mir tatsächlich, mit meinem miserablen Englisch der jungen Frau zu erklären, dass ich auf einer Art Studienreise bin, weil ich Pastor bin aus einer größeren Gemeinde und dass ich hier in USA vielleicht einiges lernen kann, wenn man es kulturell bereinigt in der Schweiz umsetzt. Wenn, das ist nur wichtig. Ah, sagt sie. Sie sind Pastor. Sie sind Christ. Das finde ich ja super. Darf ich fragen, sind Sie wiedergeboren oder katholisch? Mir blieb die Spucke weg, sage ich euch. Es war mir schon klar, dass man in USA schneller und unkomplizierter über den Glauben und über die Bibel spricht, aber so schnell und so direkt. Und dann noch die Wahl zwischen Wiedergeboren und katholisch. Das war mir alles wirklich fremd. Ich dachte in dem Moment, Jesus sagt mal, wirkt, solange es Tag ist. Und diese junge Frau dachte vielleicht, fast wäre der Flug wegen Schneesturm abgesagt worden. Es war wirklich so. Aber irgendwie starten wir jetzt doch noch. Wer weiß, ob wir jemals wieder lebendig auf den Boden kommen. Darum jetzt gilt's, der ist angeschnallt. Der kann nicht weglaufen. Jetzt frage ich ihn. Eine junge Frau fragt mich, alten Knaben, ob ich wiedergeboren bin. Ihr Lieben, das war Motivation pur. All die vielen Referate und Gespräche bei jener Reise habe ich vergessen. Aber die Frage jener jungen Frau nicht. anderes Beispiel. Ich zitiere. Jesus ist in diesem Auto und geht mit mir überall hin. Wenn du mich tötest, komme ich in den Himmel und du gehst in die Hölle. Dies sagte die 92-jährige US-Amerikanerin Pauline Jacoby. Sie hatte in einem Supermarkt eingekauft und die Waren im Auto verstaut, als sich ein unbekannter Mann auf ihren Beifahrersitz setzte, sie mit der Pistole bedrohte und von ihr Bargeld forderte. Ihre Worte von Jesus berührte den Mann so sehr, dass er zu weinen begann und schließlich wegging, um zu Hause zu beten. Die Polizei weiß bisher nicht, um wen er sich handelt. Zitat Ende. Das war eine klare Sprache. Hä? Jesus ist in diesem Auto und geht mit mir überall hin. Wenn du mich tötest, komme ich in den Himmel und du gehst in die Hölle. Klarer Fall, gibt es keine Diskussion. Vor einiger Zeit las ich in einer Idee-Ausgabe von einem Ehepaar, das in 2 Jahren vorher viel Schweres erlebt hatte. Der Mann geriet mit seiner Frau, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hatte, in eine schwere Krise. Er musste von seinen 1500 Mitarbeitern 500 entlassen. Dann starb das jüngste ihrer Kinder durch einen äußerst tragischen Unfall. Der Vater hatte seinen 2-jährigen Sohn mit dem Traktor überfahren. Die Eltern konnten es nicht fassen. Und die Mutter berichtet, in dem Moment wird ihr das Herz herausgerissen. In der Nacht, nach dem Unfall, kann der Vater nicht schlafen. Immer wieder kniet er betend vor seinem Bett nieder. In den frühen Morgenstunden nickt er ein. Da erscheint ihm sein kleiner Sohn im Traum. Für den Vater wirkt es absolut real. Seine blauen Augen, sein Wuschelkopf, alles war so echt. Da nimmt Yoshi, so hieß der Junge, die Hand seines Vaters, streichelt ihm sanft über die Wange und sagt, Papa, mir geht's richtig gut, ich bin bei Jesus. Papa, mir geht's richtig gut, ich bin bei Jesus. Ihr Sohn ist dort, wo sie, seine Eltern, noch hinkommen werden. Und du und ich hoffentlich auch, weil Jesus auferstanden ist. Es gibt ein Paradies. Das ist mehr als Einkaufsparadies und Urlaubsparadies. Es gibt ein himmlisches Paradies. Es ist wirklich wahr. Und das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen Spekulation, aber nur noch ein bisschen. Es könnte nämlich auch absolute Wahrheit sein. Stell dir vor, dass du am Tag der Auferstehung bzw. Wiederkunft Jesu in der riesigen Menge der durch Jesus erlösten Menschen stehst. Und dann würde Jesus auf dich zukommen. Und dann würde er zu dir sagen, willkommen zu Hause, mein guter und treuer Diener oder meine gute und treue Dienerin. Ich bin so dankbar für dich. Ich bin richtig stolz auf dich. Du hast dich von mir gebrauchen lassen. Wegen dir sind andere heute auch da. Möchtest du sie kennenlernen? Du würdest denken, ich war doch ein ganz einfaches Gemeindeglied. Weder konnte ich besonders gut reden, noch besuchte ich ein theologisches Seminar, noch war ich irgendwo in der Welt in einem missionarischen Dienst. Hat sich Jesus da nicht geirrt? Und während du so denkst, ruft Jesus in die Menge der Auferstandenen hinein. Sind Leute hier, die von diesem meinem Kind zum Glauben an mich beeinflusst wurden? Als erster kommt dein Nachbar. Ein mürrischer alter Herr. Du bist ganz überrascht. Den hättest du als Letzten hier erwartet. Und er sagt zu dir, du hast nie gewusst, dass ich dich beobachtete. aber wegen dir bin ich hier. Und dann kommt eine Gruppe von circa 5 Leuten. Einer spricht für alle. Als wir Kinder waren, hast du in der Jugendgruppe mitgeholfen. Du hast deinen Mund nicht oft aufgemacht, aber du hast dein Haus geöffnet. In deinem Wohnzimmer wurden wir Christen. Die Reihe wird länger. Ein Mitarbeiter in der Gemeinde bemerkte, wie du deine Laune unter Kontrolle hieltst und mit Liebe und Geduld weiter deinen Dienst in der Gemeinde tatest, obwohl dir niemand öffentlich dafür dankte. Die Dame am Empfang deiner Firma ist auch da. Welch Überraschung. Sie erwähnt, dass du sie jeden Morgen freundlich gegrüßt hast. Dann eine Frau, an die du dich gar nicht erinnerst. Sie hat dich im Spital getroffen. Du hättest ihr beim Abschied einige freundliche Worte und ein christliches Traktat geschenkt. Und am meisten bist du erstaunt über all die Menschen aus anderen Ländern. Du warst weder in Afrika noch Asien noch Lateinamerika. Wie konntest du diese Menschen für Jesus beeinflussen? Weil du gebetet und Geld gegeben hast für Missionare. Und jetzt könnte man lange weitermachen. Vielleicht würden dich deine Kinder umarmen und sagen, danke Mama, danke Papa, dass du mich damals in meinen schwierigen Teenie-Jahren nicht aufgegeben hast. Sie wissen, was das heißt. Man muss Teenies einfach lieb haben, auch wenn sie manchmal nur so komisch sind. Einfach lieb haben. Liebe Frau, lieber Mann, ich wünsche euch von Herzen und bitte um die Weisheit des Heiligen Geistes, dass ihr euer Leben so gestaltet, dass das eben Erzählte eines Tages im Himmel erleben dürft. Unser Leben für Jesus und unser Bekenntnis und Zeugnis für ihn sind nie vergeblich. Vor vielen Jahren habe ich mal gelernt, man solle am Ende einer Predigt das Wichtigste zusammenfassen. Heute ist es ganz einfach. 2 Worte, nämlich nicht vergeblich. Sagen wir es mal miteinander zusammen, bitte. Nicht vergeblich. Warum? Darum, weil Jesus auferstanden ist, weil er wiederkommt. Und du und hoffentlich noch viele andere dann eines Tages genau das sagen können, wie dieser kleine Yoshi zu seinem Papa im Traum. Papa, mir geht's gut. Ich bin bei Jesus. Lieber Herr, danke, dass du uns heute Morgen das zurufst und dass wir uns das nicht einbilden müssen. Und darauf freue ich mich, Herr. Und lieber Herr Jesus, hilf uns, nicht aufzugeben, weil es nicht vergeblich ist. Du kennst unseren Alltag und du weißt, wo wir am Kämpfen sind. Und wenn wir Mühe haben, uns zu bekennen zu dir und wenn uns vielleicht andere das Leben als Christ schwer machen, lieber Herr, hilf uns, nicht aufzugeben, bis du wiederkommst. Oder du eine andere Art des Heimgehens für uns parat hast. Wir haben keine Ahnung. Es ist nicht vergeblich. Danke für diese wunderbare Ermutigung. Und dass du uns kennst und mit uns kommst. Ich freue mich, Herr, bei eines Tages bei dir zu sein. Dort haben wir es gut. Ich freue mich darauf. Und hilf, dass diese Gewissheit meine Tage, die ich noch hier auf dieser Erde bin, in rechter Weise prägt und gestalten kann. Amen.